Radio Poland, the external service of Polish Radio.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner Sonntagssendung. Mein Name ist Adam Nienzo. Hallo und herzlich willkommen. Heute erinnern wir an den Baden der Solidarność-Bewegung Jacek Kaczmarski, dessen Todestag sich diese Woche zum 20. Mal jährte und der vor allem durch seinen Song Mury, Mauern bis heute mit der Geschichte der Solidarność und den Umwälzungen der 1980er Jahre in Verbindung gebracht wird. Wir beginnen jedoch mit dem Brandbrief, in dem zuletzt 5 sozialdemokratische Wissenschaftler die Parteispitze für ihre Ukraine- und Russlandpolitik kritisiert hatten. Jakub Kukla hat über die Einzelheiten mit dem Historiker Jan-Klaas Behrens gesprochen. Wir haben das Gespräch in 2 Teilen gesendet. Sie hören nun Teil 2, in dem es unter anderem um die Fortschritte bei der Aufarbeitung der Fehler in der deutschen Ostpolitik in Deutschland, aber auch um die Frage geht, wieso sich Bundeskanzler Scholz so schwer mit der Formulierung tut, die Ukraine müsse den Krieg gewinnen.
Wieso hat sich eigentlich die Entspannungspolitik der SPD in ein gefährliches Wunschdenken verwandelt? Verstehen Sie den Mechanismus?
Na, ich glaube, man hat sich in der SPD lange die Geschichte erzählt, dass diese Entspannungspolitik direkt zur deutschen Einheit geführt hat, zum Ende des Kalten Krieges geführt hat, auch zum Ende dieser Atombedrohung, über die wir schon geredet haben, die die Deutschen ja sehr belastet hat im Kalten Krieg. Und das ist eine schöne Geschichte, das ist aber nur die halbe Wahrheit, nicht? Wenn man sich anschaut, wie wirklich der Kalte Krieg endete, dann muss man natürlich weniger über die SPD reden, dann muss man mehr über Gorbatschow reden und über Ronald Reagan und über Margaret Thatcher. Das waren natürlich tatsächlich die historischen Protagonisten in diesem Prozess. Aber man hat lange geglaubt, dass wenn man sozusagen diesen Kanal nach Moskau, den Egon Bahr sozusagen damals in den 70er Jahren etablierte, dass wenn man den nur pflegt, dass man zu so einer Art ewigen Frieden in Europa kommen könnte, nicht? Durch diesen Ausgleich. Ja, das hat auch ein bisschen was natürlich auch zu tun mit dieser Tradition deutsch-russischer Beziehungen, dass man glaubte, sozusagen auf die in Anführungszeichen kleineren Länder in Europa nicht hören zu müssen und die großen Probleme einfach zwischen Berlin und Moskau lösen kann. Und diese Hybris ist auch bis heute weit verbreitet, glaube ich, in Teilen der Politik, im Deutschen Bundestag, nicht nur in der SPD, nicht? Also schauen Sie Frau Merkel von der CDU an, die hat genauso gedacht, die hat sich auch überhaupt nicht für Polen interessiert zum Beispiel. Aber auch in den Apparaten, also im Auswärtigen Amt, im Bundeskanzleramt und so weiter. Der Kampf gegen diese Mentalität wird ein sehr langer und hartnäckiger Kampf sein hier in Deutschland.
Und könnte es sein, dass zumindest zum Teil dieser Mythos der Ostpolitik, der sozialdemokratischen Ostpolitik für einige Kreise in der deutschen Politik ein Feigeblatt war, hinter dem man lukrative Geschäfte mit Russland machen konnte?
Naja, ich glaube, es gibt beides, nicht? Es gibt überzeugte Ostpolitiker, die einfach an dieses Projekt glauben. Und da würde ich zum Beispiel jetzt Rolf Mützenich dazu zählen oder Ralf Stegner in der jetzigen SPD-Führung. Das sind einfach Ideologen, die glauben, dass man sozusagen im Dialog mit dem Kreml alle europäischen Probleme lösen kann, weil man das früher auch so gemacht hat. Das sind letztendlich Schüler von Egon Bahr. Das andere ist ein anderes Problem, da müsste man dann eher über so Figuren wie Gerhard Schröder reden. Nicht, das ist das Problem, dass das Russland Wladimir Putins natürlich Korruption exportiert und Korruption sozusagen auch als Waffe einsetzt, dass es Politiker kauft aus dem Westen, sowohl im Amt als auch Ausgeschiedene. Wir müssen da auch nicht nur an Deutschland denken. Wir könnten auch nach Frankreich oder Italien oder Österreich schauen. Dann finden wir andere Beispiele für diese russische Einflussnahme. Durch Korruption, durch Kauf von Leuten, durch Geschäfte wie Nord Stream oder andere Rohstoffgeschäfte. Das muss man sich sehr genau anschauen. Und deswegen fordern wir in dem Brief ja auch eine Aufarbeitung, eine schonungslose der deutschen Russlandpolitik. Und da gehört natürlich auch dazu, sozusagen festzustellen, in den Archiven, in den zugänglichen Dokumenten und Materialien, wer eigentlich sozusagen die Verantwortlichen dafür waren, dass solche Projekte wie Nord Stream gegen Widerstand aus der EU, gegen Widerstand aus dem Baltikum, gegen Widerstand aus der Ukraine, gegen Widerstand aus Polen durchgesetzt wurden, nicht? Und wie das geschehen ist. Das ist eine Frage, die ja Frau Merkel bis heute nicht beantwortet hat.
Der offene Krieg, wie gesagt, dauert schon seit über 2 Jahren. Sie haben jetzt eine ehrliche Aufarbeitung der Russlandpolitik oder breiter gefasst der Ostpolitik erwähnt. Ist eine solche Tendenz in der deutschen Öffentlichkeit bereits zu spüren oder ist es noch zu früh?
In der Öffentlichkeit ja, nicht. Es gibt ja zum Beispiel das schöne Buch Die Moskau Connection von dem Kollegen Markus Wehner von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wenn ich richtig informiert bin, ist das mittlerweile auch auf Polnisch erschienen. Genau. Das können Sie lesen. Das ist sozusagen die erste journalistische, wobei der Kollege Wehner ist auch Historiker, Osteuropa-Historiker sollte ich sagen. Der kennt sich schon ganz gut aus. Die erste sozusagen journalistische Aufarbeitung, da gibt es schon großes Interesse. Aber wir haben natürlich auch in der deutschen Politik eine ganze Generation von Leuten, die Karriere gemacht haben unter Gerhard Schröder, unter Angela Merkel, die diese Politik verteidigt haben, die wenig Interesse an dieser Aufarbeitung haben, die weiter in Amt und Würden sind, nicht? Das geht natürlich hoch bis zum Bundespräsidenten, der bekanntlich Außenminister war unter Angela Merkel und auch für diese Politik gestanden hat.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor 2 Jahren eine Zeitenwende angekündigt. Wie verstehen Sie diesen Begriff?
Naja, die Zeitenwende bedeutete einerseits, dass man es mit einer neuen Realität in Europa zu tun hat, durch diesen russischen Angriff, nicht? Ich gehöre zu den Leuten, die immer gesagt haben, diese neue Realität in Europa haben wir spätestens seit 2014, seit der Annexion der Krim, aber das hat man in Deutschland ignoriert. Man könnte auch noch weiter zurückgehen bis zum Georgienkrieg von 2008. Das heißt, dass sozusagen die deutsche Politik verspätet nach diesem Überfall auf Kiew das eingesehen hat, dass man das nicht mehr ignorieren kann, diese neue Realität. Aber es beinhaltet natürlich auch einen Politikwechsel in der Innenpolitik, nicht? Also das heißt, die Wiederaufrüstung der Bundeswehr, das, was unser Verteidigungsminister Boris Pistorius als die Kriegstauglichkeit Deutschlands genannt hat, dass wir wieder in der Lage sein müssen, auch einen größeren Krieg oder Konflikt zu führen, dass wir in der Lage sein müssen, das Bündnis zu verteidigen, das Land zu verteidigen. Das sind ja alles Dinge, die nicht gewährleistet sind, nicht? Wir haben ja unter Angela Merkel so stark abgerüstet, dass wir noch nicht mal unseren Bündnisverpflichtungen nachkommen können. Und ich glaube, der Bundeskanzler hatte recht, wenn er hier diese Zeitenwende ausgerufen hat, damals im Bundestag. Das war eine sehr gute Rede. Ich habe das sehr unterstützt immer. Aber jetzt gilt es eben, diese Zeitenwende auch mit ganz konkreten Inhalten zu füllen, nicht? Die Zeitenwende mit Leben zu erfüllen, die Zeitenwende zusammen mit Frankreich, zusammen mit Polen, zusammen mit der NATO, mit unseren Partnern zu gestalten und dann auch dahin zu kommen, dass dieses Europa keine Angst mehr haben muss vor Wladimir Putin oder anderen.
Und was ist in den 2 Jahren gelungen, Ihrer Ansicht nach?
Naja, wir haben ja schon eben, das habe ich ja erwähnt, wir sind der zweitstärkste Partner der Ukraine. Wir haben einen Verteidigungsminister mit Boris Pistorius, der die größte Reform der deutschen Streitkräfte seit dem Ende des Kalten Krieges vorantreibt. Wir haben die 100 Milliarden Sondervermögen, die für die Bundeswehr ausgegeben werden. Das sind alle Schritte in die richtige Richtung, die wir auch sehr begrüßen. Aber wir glauben, das ist nicht genug. Das ist der Anfang und jetzt muss es weitergehen.
Bislang hat man gedacht, dass die Auseinandersetzung über den Ukraine-Kurs zwischen der SPD auf der einen Seite und den Grünen und FDP auf der anderen Seite verläuft. Hat Ihr Brief gezeigt, dass es auch eine harte Diskussion innerhalb der SPD gibt?
Ja, ich glaube, generell sollte man diese Problematik mit der Russlandpolitik nicht immer nur auf die SPD verengen und auch mit der Zeitenwende nicht. Da gibt es auch Probleme bei den Grünen oder bei der FDP, wenn zum Beispiel Finanzminister Lindner von der FDP immer sagt, wenig Schulden zu machen sei jetzt das Wichtigste. Ich glaube nicht, dass das in Kriegs- und Krisenzeiten das Wichtigste ist. Ich wäre sehr dafür, große Schulden auch zu machen, wenn das Geld dann für die Sicherheit Deutschlands, für die Sicherheit Europas, für die Sicherheit meiner Kinder ausgegeben wird. Das ist, glaube ich, ein Problem der FDP, dass sie da fixiert ist auf gewisse Sachen. Nicht bei den Grünen ist das Problem, dass sie genau zu Kriegsbeginn unsere letzten 3 Atomkraftwerke abgeschaltet haben und damit die Energiesicherung dieses Landes stark gefährdet haben. Also alle Parteien, glaube ich, haben ihre spezifisch deutschen Steckenpferde, Einstellungen aus den Friedenszeiten, aus den goldenen Jahrzehnten nach dem Ende des Kalten Krieges, als Deutschland dachte, es sei nur noch von Freunden umzingelt. Alle bringen das mit und alle müssen gemeinsam die Anstrengung jetzt machen, sozusagen in dieser neuen Realität sich zurechtzufinden, nicht in der Welt eben der Zeitenwende. Und das ist zurzeit eben eine Welt des Krieges und des Konflikts mit Russland. da liegen große Aufgaben nicht nur vor der SPD, sondern auch vor der CDU, was die Aufarbeitung der Ära Merkel angeht, oder eben auch vor der FDP und den Grünen. Ich glaube, das ist am Ende eine nationale Anstrengung, aber auch eine europäische Anstrengung, nicht? Ich meine, wenn man sich Frankreich anschaut, das schreiben wir ja auch in dem Brief, dann reicht es auch nicht, antirussische Rhetorik jetzt zu fahren. Das ist ja sehr begrüßenswert, dass Herr Macron jetzt sozusagen ein bisschen die Handschuhe ausgezogen hat und Putin ein bisschen härter anpackt. Aber wenn man sich sozusagen die Leistungen von Frankreich für die Ukraine anschaut, da kann ich mir mehr vorstellen, ehrlich gesagt.
Einige deutsche Entscheidungen in den letzten zwei Jahren haben viel Unmut in Europa hervorgerufen. Glauben Sie, dass das außenpolitische Ansehen Deutschlands darunter gelitten hat?
Ich glaube, das außenpolitische Ansehen Deutschlands hat extrem unter den 16 Jahren Merkel gelitten. Insbesondere in Ihrem Land, in Polen, wo die Beziehungen ja historisch schlecht wurden unter Angela Merkel. Aber auch in vielen anderen kleinen Staaten. Wissen Sie, man kann viel über Helmut Kohl sagen, den Kanzler der deutschen Einheit, aber Helmut Kohl verstand, dass man nicht nur mit Großmächten Politik machen kann. Ja. Der ist auch nach Amsterdam gefahren, nach Kopenhagen, nach Riga, nach Prag und sowieso auch nach Warschau. Und Angela Merkel hat Politik gemacht zwischen Peking, Washington, Paris, vielleicht nach London und natürlich Moskau, Moskau, Moskau. Das ist etwas sozusagen, was wir wieder ändern müssen. Deutschland muss wieder europäische Politik machen. Deutschland darf nicht solche Alleingänge gehen wie Nord Stream. Nord Stream war ein deutscher Sonderweg, ein deutscher Alleingang, sondern wir müssen uns abstimmen mit unseren Partnern. Deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass dieses Weimarer Dreieck mit Deutschland, Frankreich und Polen wiederbelebt wurde in den letzten Wochen und Monaten. Das ist der Weg in die Zukunft und nicht der Weg dieser Alleingänge, wie Frau Merkel das gemacht hat, oder der Weg sozusagen nur nach Peking zu schauen und Washington und Moskau. Unsere engen Partner sind in Paris, in Warschau, in Kiew. Das sind unsere Nachbarn.
Und wie stellen Sie sich das Ende des Krieges vor?
Oh Gott, ich stelle mir das vor allen Dingen so vor, dass Russland den nicht gewinnt, nicht? Wir wissen alle, dass Kriege ihre eigene Dynamik haben, wenn man das als Historiker studiert hat. Insofern kann man da im Moment keine, glaube ich, felsenfeste Prognose ausgeben. Im Moment ist, glaube ich, die Lage sehr, sehr dramatisch für die Ukraine. Wir müssen dringend mehr tun. Aber wir müssen verhindern, dass Putin diesen Krieg gewinnt und die russische Dominanz in Osteuropa wieder größer wird. Das ist ganz deutlich. Wie das dann am Ende genau enden wird, wissen Sie, wenn Sie in die russische Geschichte zurückschauen, dann sehen Sie, dass Niederlagen nie gut waren für russische Herrscher, nicht? Denken Sie an den letzten Zaren, Nikolaus II., verliert den Ersten Weltkrieg und das ist auch das Ende dann der Zarenherrschaft. Denken Sie an Gorbatschow und die Niederlage in Afghanistan, das hat auch innenpolitische Konsequenzen gehabt. Der Krimkrieg führte damals im 19. Jahrhundert direkt in die großen Reformen in Russland. Also die russische Innenpolitik ist auch fragil. Man soll Putin auch nicht stärker machen, als er ist. Ich glaube, Russland ist schon in einem gewissen Imperial Overstretch wieder drin. Aber das liegt auch an uns, sozusagen, wie stark wir sind und wie stark wir die Ukraine vor allen Dingen machen, wie stark wir in unserer Unterstützung sind, wie unnachgiebig wir sind. Und dann hoffe ich, dass dieser Krieg für Europa noch ein gutes Ende nehmen kann, soweit man davon einem guten Ende sprechen kann, nicht? Es sind schon Hunderttausende gestorben. Die Zerstörungen in der Ukraine sind unglaublich. Man wird auch nach dem Krieg über die Kriegsverbrechen und über Reparationen reden müssen. Das sind alles Themen, die noch vor uns liegen. Aber ich finde das manchmal etwas zu verfrüht, um jetzt darüber zu reden, nicht? In Deutschland gab es auch schon im letzten Jahr zum Beispiel eine Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine. Da haben ich und andere auch gesagt, man sollte jetzt vielleicht erst einmal die Ukraine mit Waffen unterstützen und dann kann man danach auch über den Wiederaufbau und die Rolle Deutschlands dabei reden. Aber wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, dann gibt es da nicht viel wieder aufzubauen, nicht? Wir haben gesehen, was mit Städten passiert, die in russische Hand fallen. Wir kennen das Schicksal von Mariupol. Wir haben den bewegenden Film gesehen, der den Oscar gewonnen hat. Das ist das, was uns bevorsteht, wenn Russland diesen Krieg gewinnt. Und das gilt es um jeden Preis zu verhindern.
Und in diesem Kontext ist auch wichtig, was Politiker öffentlich sagen. Eine letzte Frage noch. Wieso hat sich Ihrer Ansicht nach Bundeskanzler Olaf Scholz so schwer mit der Aussage getan, dass die Ukraine den Krieg gewinnen sollte? Er bevorzugte die Phrase, Ukraine sollte den Krieg eher nicht verlieren. Das ist doch ein großer Unterschied in meinen Ohren.
In meinen Ohren auch. Ich meine, das ist eine Frage, die Sie natürlich dem Bundeskanzler stellen müssen. Ich mache mir diese Formulierung nicht zu eigen. Ich möchte, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Das habe ich ja auch gesagt. Ein bisschen, glaube ich, sehen Sie, hat das auch was mit der Geschichte zu tun, nicht? Vor 1914, nicht? Da konnte man sich in Deutschland nur vorstellen, dass Deutschland Kriege gewinnt, ja? da hatten wir die preußische Armee und den großen Generalstab und Ladel und sozusagen und waren überzeugt, dass wir die besten Soldaten der Welt sind. Nach zwei verlorenen Weltkriegen sieht das etwas anders aus. Und ich glaube, in Deutschland hat man an manche Teile der Politik gar keine Vorstellung mehr davon, dass man einen Krieg auch gewinnen kann. Sie denken sozusagen, Kriege sind zum Verlieren da. Nicht? Weil wir diese Erfahrung gemacht haben, historisch im 20. Jahrhundert. Und es hat fast so ein bisschen so eine Problematik zu sagen, man will einen Krieg gewinnen. Da fürchtet man sich fast vor dieser Aussage. Und ich glaube, das steckt den Deutschen ein bisschen in den Knochen. Und wichtig ist aber, glaube ich, was wir konkret machen, wie wir das dann am Ende nennen. Und die Semantik ist, glaube ich, auch wichtig. Aber im Moment ist, glaube ich, zentral, dass wir jetzt tatsächlich endlich die Unterstützung der Ukraine noch besser aufstellen, noch besser organisieren, dass die Ukraine aus diesem Kriegstief herauskommt, aus der Krise herauskommt. Und wir im nächsten Jahr hoffentlich in einer besseren Lage sind als in diesem Jahr. Denn ich befürchte, dass dieses Jahr, was gerade erst begonnen hat, kein leichtes Jahr werden wird. Insbesondere für die Ukraine, aber auch für Gesamteuropa. Und wir haben es alle in der Hand, insbesondere auch die deutsche Politik als Führung des größten Landes und wichtigsten Landes in Europa, etwas daran zu ändern.
Ja, viele haben hinter solchen Aussagen von Olaf Scholz seine vermeintliche Russland-Affinität gespürt. Gibt es die oder gibt es sie nicht?
Ich glaube nicht, dass der Bundeskanzler im Verdacht steht, besonders Russland-affin zu sein. Nicht, das sind andere Leute in Deutschland und in der Partei, die häufig nach Moskau gefahren sind, die diese speziellen Kontakte da gepflegt haben. Da gehört, glaube ich, der Bundeskanzler nicht dazu. Ich glaube tatsächlich, dass es eher diese historischen Gründe sind, die ich eben angeführt habe. Was natürlich noch da hinzukommt, ist das ähnlich wie 1991, nicht damals mit Gorbatschow, dass man natürlich Angst davor hat in Deutschland, ich glaube auch in den USA übrigens, in Washington, was passiert, wenn Putin diesen Krieg verliert und Russland weiter desintegriert, nicht? Man kann ja auch eine historische Geschichte erzählen, wieder die seit 1917 beginnt, vom Zerfall des russischen Imperiums. Und dieser Zerfall, da gibt es ja auch bekannte Historiker, die das so glauben, zum Beispiel Alexander Etkin, nicht vielleicht der wichtigste russische Historiker zur Zeit, der sagt, dieser Krieg wird wahrscheinlich als Resultat den weiteren Zerfall des russischen Imperiums beschleunigen. Das heißt, dass der Kaukasus oder Sibirien oder Tatarstan sich dann von Russland auch ablösen. Und davor hatte der Westen schon 1991 Angst. Ne? Da gab es die berühmte Kiewer Rede vom älteren US-Präsidenten Bush, der gesagt hat, ihr dürft alles machen hier in der Ukraine, aber nicht unabhängig werden. Und ein halbes Jahr später war die Ukraine dann unabhängig. Das heißt sozusagen, man muss sich da auch den Realitäten stellen, dass wir auch dieses Schicksal Russlands, glaube ich, nur sehr wenig beeinflussen können. Und man hat in Berlin und Washington, glaube ich, teilweise zu viel Angst davor, dass die Dinge in Russland außer Kontrolle geraten könnten, dass man sozusagen vielleicht in den Bürgerkrieg da rutscht oder eben in diesen weiteren Staatszerfall, so wie man das 1991 einmal erlebt hat. Aber ja, das kommt ja auch darauf an, wen man da fragt, nicht? Wenn Sie jemanden in Riga oder in Vilnius fragen, dann sind Sie natürlich froh über das Jahr 1991 und sind heutzutage in der NATO und in der EU. Also der Zerfall von Imperium muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Das muss ich Ihnen in Polen nicht erzählen. Aber in Deutschland hat man, glaube ich, Angst vor diesem Wandel, der da eventuell kommt. Und man steckt eben noch zu stark, das sagte ich ja am Anfang des Gesprächs, mit dem Kopf in den Friedenszeiten drin. Und man hat noch nicht akzeptiert, dass dieser Krieg die Dinge ändern wird. Nicht? Wir können nicht besonders viel aus der Geschichte lernen, glaube ich. Aber wenn wir eine Sache lernen können, ist, dass Kriege immer eine Beschleunigung sozialer und politischer Prozesse bringen. Und vor dem Krieg ist immer anders als nach dem Krieg. Und das müssen wir einsehen, dass das auch bei diesem Krieg so sein wird. Es gibt kein Zurück zu der Welt von 2014 oder 2010 oder so, sondern es wird eine andere Welt sein, in der wir aufwachen werden, wenn dieser Krieg zu Ende ist. Und in diesem Moment geht es darum, diese Welt zu gestalten und vor allen Dingen für die Freiheit in Europa, für die Freiheit der Ukraine, um für unseren Schutz vor Russland einzustehen. Das ist alles, was wir machen können. Und dann müssen wir sehen, wo dieser historische Wandel uns hinbringt.
Professor Jan-Klaas Behrens, Historiker, Hochschullehrer. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Mit Jan-Klaas Behrens hat Jakob Kokler gesprochen. Das ganze Gespräch finden Sie unter auslandsdienst.pl in der Sparte Interviews und Gespräche. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner Sonntagssendung. Nun mit dem versprochenen Porträt des vor 20 Jahren verstorbenen Baden der Solidarność-Bewegung Jacek Kaczmarski. Dichter, Sänger und Komponist, Vertreter der sogenannten Autorenliedbewegung vor 20 Jahren am 10. April 2004, starb Jacek Kaczmarski, ein Künstler, der mit der ersten Solidarność, dem Kriegsrecht und den Umwälzungen der 1980er Jahre in Polen identifiziert wird. In seinem Werk bezog sich Kaczmarski auf den Kampf der Gesellschaft gegen das totalitäre System und auf die Erfahrungen der einfachen Menschen, die mit der Realität eines solchen Systems konfrontiert waren. Gemeinsam mit Przemysław Gintrowski und Zbigniew Łapiński bildete er ein beliebtes Trio. In der Erinnerung der Polen blieb er ein Bade mit Gitarre, der die Songs Mury Obława und Nasza Klasa sang. Er schrieb etwa 600 Gedichte, 5 Romane und 2 Libretti und veröffentlichte mehr als 20 Alben. In seinen originellen Liedern bezog er sich auf traditionelle Werte und nationale Symbole und kritisierte die kommunistischen Behörden. Er war fasziniert von den Werken von Wladimir Wysocki und Bulat Okudżawa. Er führte seine Kompositionen sowohl in den Wohnungen seiner Freunde als auch in großen Konzertsälen auf. In den 1980er Jahren erlangte sein Lied Mury, Mauern aus dem Jahr 1978, das sich auf das Werk des katalanischen Baden Louis Lach bezieht, große Popularität, insbesondere im antikommunistischen Untergrund. Es wurde zur Hymne der Solidarność und zum Symbol des Kampfes gegen das Regime. Im Jahr 2001 sprach der Künstler bei einem Treffen mit Studenten der Adam Mickiewicz-Universität in Poznań über die Kontinuität der Kunst und die Tatsache, dass frühere Errungenschaften auf einem bestimmten Gebiet nicht verworfen werden können, da der Bezug zu ihnen den Wert eines Werks bestimmt. Die Kultur nährt sich von der Kultur und so kann ich durch eine Abfolge von Assoziationen und das Lesen der Chiffren oder wie man es nennt, der kulturellen Codes aus einigen tausend Jahren Geschichte der mediterranen Zivilisation eine Kontinuität des Denkens und Fühlens von der antiken Zivilisation bis zu mir selbst, das heißt bis heute, nachvollziehen. Und darauf basiert meine Hauptidee von Kunst, wobei ich, wie sich herausstellt, weil es für mich ganz offensichtlich ist, völlig isoliert bin, denn die meisten meiner Künstlerkollegen suchen nicht nach dieser Kontinuität. 2001 sprach Jacek Kaczmarski in einer Radiosendung über die Anfänge seiner künstlerischen Tätigkeit und das damalige 25-jährige Jubiläum seiner Bühnenpräsenz. Mit der künstlerischen Tätigkeit war es wahrscheinlich wie bei allen. Es fing sehr früh an und nur meine Eltern oder vielleicht nur meine Großmutter erinnert sich an den ersten Text und hat ihn irgendwo im Schrank. Wie auch immer, 1976 bin ich einfach auf Drängen meiner Großmutter auf die Bühne gegangen im Vorprogramm des Festivals der Studentenlieder in Krakau, Warschau. Und damit fing alles an. In der gleichen Sendung von 2001 sprach der Künstler über eines seiner ersten Lieder, das er später noch lange aufgeführt hat. Das erste Lied, an das ich mich erinnere und das ich immer noch von Zeit zu Zeit singe, war ein Lied über den Kindergarten im Stil von Wojtek Młynarski, eine Metapher für das Leben im kommunistischen Polen, wo alles in Ordnung ist, solange wir brav sind. Aber es gibt immer etwas, wofür uns die Lehrerin bestrafen kann, wenn sie will. Und am angenehmsten ist es, wenn man schläft. Ab 1981 lebte Jacek Kaczmarski im Exil und gab zahlreiche Konzerte in Europa und Amerika. Nach dem Zusammenbruch der Volksrepublik Polen kehrte er nach Polen zurück. Ab 1995 lebte er einige Jahre in Australien, von wo aus er für Konzerte und die Promotion der nachfolgenden Alben nach Polen kam. Im Jahr 2001 sagte er bei einem Treffen mit Studenten der Universität Poznań, dass er erst im Alter von 38 Jahren, als er nach Australien ging, erkannte, dass das, was er bis dahin gemacht hatte, sozusagen außerhalb von ihm entstanden war, außerhalb seiner vollen Kontrolle und seines Bewusstseins. Er sagte, dass er erst seit ein paar Jahren seine eigenen Gedanken durch seine Arbeit mitteilt und dass seine Texte nicht nur eine Reaktion auf das sind, was um ihn herum geschieht. Wtedy ma właściwy ciężar gatunkowy i jest wartością dla tworzącego tę sztukę, dla autora. Kunst geschieht dann und hat dann ihr eigenes Gewicht und ist für den Schöpfer dieser Kunst, für den Autor von Wert, wenn sie nicht nur eine Reaktion auf Impulse ist, die von außen kommen, ob das nun politische, persönliche oder metaphysische Impulse sind, aber wenn sie aus der Tiefe der eigenen Überzeugung entspringt. Man muss seine eigenen wahren Faszinationen, die eigenen wahren Ängste und Hoffnungen finden. Und dazu braucht man eine Distanz zur Welt. Im Jahr 2000 wurde Jacek Kaczmarski mit dem Ritterkreuz des Ordens der Polonia Restituta ausgezeichnet. Während der Zeremonie sagte der Künstler, dass dies eine Form des Dankes an ihn für ein Vierteljahrhundert kreativer Arbeit sei. Ich nehme diesen Preis an, ich denke ähnlich wie meine Kollegen, als eine Art Dankeschön für dieses, in meinem Fall, Vierteljahrhundert kreativer Arbeit zugunsten der Freiheit, der Redefreiheit, der Meinungsfreiheit und dessen, was studentische Kreativität ausmacht, nämlich Wissen und die ständige Suche. Am Ende seines Lebens kämpfte Jacek Kaczmarski mit Krebs. Er starb am 10. April 2004 im Danziger Krankenhaus Zaspa. Wenige Stunden vor seinem Tod war er zum römisch-katholischen Glauben getauft worden. Er wurde in der Allee der Verdienten auf dem Powązki Militärfriedhof in Warschau beigesetzt. Zu Beginn der Zeremonie sang der Chor der Nationalen Philharmonie. Der Gottesdienst wurde von Pater Wacław Scheißer geleitet. An der Beerdigung haben Jacek Kaczmarskis Altersgenossen, aber auch Jugendliche teilgenommen. Heute ist unsere Anwesenheit hier eine Dankbarkeit für einen Mann, durch den in seinen Liedern, in seinen Worten unsere Welt gesungen hat. Unsere Zeit der großen Träume, der großen Enttäuschungen, der großen Sehnsüchte und des großen Verrats, der großen Liebe und Schönheit, aber auch der Hässlichkeit. Jacek war unser Bade in dieser Zeit bei diesem großen Volksaufstand. Er ist ein großer Mann für uns und gleichzeitig hat er sich als großer Dichter erwiesen. Die gesamte Entwicklung der Persönlichkeit fand gerade zu der Zeit statt, als man seine Lieder hörte und man das sehr tief nachempfand. Jeder Mensch erlebt eine Zeit der Rebellion und das Gefühl, von der Welt missverstanden zu werden. Und diese Lieder hatten genau eine solche Botschaft. Aus der Sicht des Individuums war es eine Zeit der Entwicklung, aber auch eine Zeit, die bestimmte Emotionen vermittelte. Betrübtheit, Trauer, Rebellion. Im Allgemeinen konnte man so auch ein wenig der Realität entkommen und sie gleichzeitig verstehen. Das war sehr wichtig für die geistige Entwicklung. Die Arbeit von Jacek Kaczmarski ist auf vielen Platten zu hören. In den 1990er Jahren schrieb er auch Bücher, die oft umfangreiche autobiografische Themen enthalten, darunter Selbstporträt mit einer Kanalie, Strand für Hunde und Über Engel ein andermal. Im Jahr 2000 wurde das Getränk der Ananken, sein Roman über seine Arbeit bei Radio Free Europe, veröffentlicht. Kurz vor seinem Tod erhielt Jacek Kaczmarski den Fryderyk-Musikpreis für sein Lebenswerk. Posthum wurde er mit dem Kommandeurskreuz des Ordens der Polonia Restituta geehrt, das ihm für seinen herausragenden Beitrag zum demokratischen Wandel in Polen und für seine Leistungen in der beruflichen und sozialen Arbeit verliehen wurde. Und das war's auch schon für heute in der täglichen halben Stunde aus Warschau. Einen angenehmen Ausklang des Wochenendes wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Dinsau. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.